Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Uwe Vetterick ist Journalist und war jahrelang Chefredakteur der Sächsischen Zeitung. Als Reaktion auf Anfeindungen gegenüber der Presse und die Pegida-Bewegung hat er damals die Redaktionsräume ins Erdgeschoss umziehen lassen. Dort sind einladend große Glasfronten für mehr Transparenz. Suchet der Stadt Bestes, ein Vers aus dem Buch Jeremia, steht an der Wand.
Der Satz funktioniert auch bei allen, die diesen Satz aus Jeremia nicht kennen und nicht im Hinterkopf haben und wo da nichts Biblisches zum Klingen kommt. Da geht er auch auf, also den kann man auch gut in der säkularen Welt durchdeklinieren.
Ja, genau. Ich wollte auch schon sagen, ungewollt ist was Frommes dabei rausgekommen
sozusagen. Ja,
das, was ist denn das Beste? Also was ist das Beste für Dresden?
Ja, wenn man das immer wüsste. Ne? Deswegen ist der Satz auch nicht, wir wissen, was das Beste ist, sondern der Satz heißt, wir suchen das Beste.
Ja.
Also wir sind auf der Suche. Also wir wollen auch keine Besserwisser als Journalisten sein, sondern wir sind Leute, die permanent auf der Suche sind. Das ist für uns ganz wesentlich in diesem Satz. Also zu sagen, wir sind auf der Suche nach dem Besten. Wir wissen nicht, was das Beste ist. Wir kommen natürlich auf dieser Suche zu Ergebnissen, die, das ist im Journalismus so, immer zeitbezogen sind. Also die können sich natürlich später mit anderen Kenntnisständen anders darstellen. Aber den Kenntnisstand, den man dann abbildet und den man mit dem Publikum teilt, da sollte man dann so ehrlich sein und auch die Souveränität haben und sagen, ja, das sieht nicht gut aus, ist vielleicht auch nicht gut, ist aber das Beste, was momentan möglich ist.
Sie sind ja auch dadurch bekannt geworden, sage ich jetzt mal so, dass Sie eine ganz starke Transparenz auch hinsichtlich Ihrer Redaktionsräume haben. Ne? Ich habe gelesen über Sie, dass von außen ein möglichst großer Einblick auch in die redaktionelle Arbeit geleistet werden soll, um auch so ein Misstrauen von der Bevölkerung einfach abzubauen.
Ja, das ist so. Mit großer Fensterfront, in denen jeder reinschauen kann, wo uns jeder bei der Arbeit über die Schulter schauen kann, wo jeder auch auf unsere große Wand schauen kann und sehen kann, welche Geschichte performt gerade aktuell. Wie, das bilden wir da ab. Also auch um ein hohes Maß an Transparenz herzustellen und dem wirklichen ja auch Gerede entgegenzuwirken, dass hier Dinge im Verborgenen passieren. Alles Quatsch. Also bei uns kann jeder an der Fensterscheibe sich die Nase platt drücken, kann den Kollegen über die Schultern schauen und sehen, was wir tun.
Sie sind Christ und Sie äußern sich dazu auch öffentlich. Wie ist es dazu gekommen? Warum? Also mit welcher Zielsetzung machen Sie das vielleicht auch?
Das ist vielleicht vielen Menschen im Westen nicht so klar. Ostdeutschland ist, glaube ich, neben Tschechien eine der ungläubigsten Flecken auf der ganzen Welt. Mit dem höchsten Prozentsatz erklärter Atheisten. Das ist in der freien Gesellschaft so, das ist alles okay. Man muss allerdings wissen, was das bedeutet. Das heißt, Menschen haben keinen Religionsunterricht, haben keinen Konfirmandenunterricht, sind nicht konfirmiert, wachsen in Elternhäusern auf, die im besten Fall Christentum aufgeschlossen sind, aber das häufig auch dezidiert ablehnen, bis hin zu wirklich schwierigen Vulgär-Atheismus. Und in jedem Fall darf man aber nichts voraussetzen. Also ein Großteil der Menschen weiß nicht, warum Ostern gefeiert wird und warum sie am Karfreitag frei haben.
Ja, aber dann könnten Sie ja auch einfach so Beiträge machen, wo Sie erklären, was die christlichen Feiertage bedeuten. Aber warum sprechen Sie über Ihr eigenes Christsein?
Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dieses vermeintlich aufklärerische oder direkt anmissionieren, so will ich es mal sagen, zu nichts führt. Sondern das Einzige, ich sag mal, die Leute haben nie in der Bibel gelesen. Das einzige christliche Buch, das sie vielleicht, in dem sie jemals lesen werden, ist das Leben, das ein christlicher Nachbar oder ein christlicher Mitmensch oder ein christlicher Kollege führt. Und damit sie wissen, dass das überhaupt ein christliches Leben führt, dass der ein christliches Leben führt, muss der denen einmal klar sagen, dass er Christ ist.
Ah, aber Sie haben sozusagen schon einen missionarischen Auftrag. Also Sie glauben, dass es gut wäre, wenn mehr Leute davon wüssten? Das ist ja nicht automatisch so.
Ja, ganz sicher.
Ah, okay. Warum?
Weil ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die, wie soll ich sagen, ich glaube, dass Christen nicht besser sind, aber dass sie es besser haben. Und das ist etwas, glaube ich, was man allen zuteil werden lassen soll und dass man auch alle wissen lassen soll, ob sie es dann für sich annehmen. liegt in der freien Entscheidung jedes Einzelnen.
Was würden Sie sagen, wo spielt Glauben in Ihren Beruf hinein?
Ich würde es einfach mal ganz einfach und grundsätzlich machen. Wenn man sich, Jesus anschaut, wie er wie öffentlich agiert hat, dann gibt es ein gutes Muster, das man auch auf den Journalismus adaptieren kann. Nicht muss, aber kann. Also Jesus war immer in großer Klarheit unterwegs und zugleich aber mit einem hohen Maß an Liebe. Es ist Liebe vielleicht ein großes Wort, aber lassen Sie mich sowas wie Nachsicht oder Großherzigkeit da übersetzen. Nachsicht, Zugewandtheit, auch Vergebung. Und das würde ich mir im Journalismus wünschen. Also die Dinge schon, die ungut sind, klar in der Sache benennen, aber nicht mit dieser Schärfe und dieser Rigorosität und diesen persönlichen Verletzungen, die da oft mit einhergehen. Das ist, ich glaube, da haben wir manchmal auch das Maß verloren.
Christ zu sein und zur Kirche zu gehören, das war ja in der DDR mit sehr vielen Nachteilen verbunden. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich komme jetzt nicht aus dem dezidiert christlichen Elternhaus, sondern aus dem liberalen Elternhaus und bin eigentlich, glaube ich, meinen Großeltern zuliebe getauft worden. Hatte dann viele, viele Jahre überhaupt gar keinen Kontakt in meiner Kindheit mit Kirche. Bis irgendwann in dem Neubaugebiet in der Platte, in der ich aufgewachsen bin, ein Pastor sich auf den Weg gemacht hat und bei uns an der Tür geklopft hat und gesagt hat, ihr Junge ist getauft, könnten Sie sich vorstellen, dass der zum Konfirmandenunterricht geht? Mhm. Unfassbar, dieser Typ hat sich durchs ganze Haus geklopft, ja, so mit einem alten Taufregister. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, wenn du das möchtest, kannst du das tun. Und da habe ich damals so als 12-Jähriger gesagt, ja, möchte ich gerne. Wir waren in unserer Klasse, die waren, glaube ich, 25, 26 Leute, waren wir drei Konfirmanden. Für Westverhältnisse ganz geringe Quote, für Ostverhältnisse also Topquote. Also in Greifswald, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, mit 70.000 Einwohnern, gab es 70 Konfirmanden in meinem Jahrgang. Und drei davon aus meiner Klasse. Und dann habe ich dort eine ganz neue Welt kennengelernt. Also in jeder Beziehung. Also Menschen, die einen freien Geist pflichten, die ja Antworten auf Fragen hatten, die ich mir noch nie gestellt hatte. Das hat mich so positiv, also zunächst erstmal intellektuell, also geistig eingenommen. Und dann hat es mich irgendwann geistlich berührt. Und das hat mich dann auch mein ganzes Leben nicht mehr losgelassen.
Also war das dann auch der Grund, dass Sie dann auch Nachteile dafür in Kauf nehmen konnten?
Ja. Ich habe ja die DDR als Teenager in ihrer Endphase erlebt, von der leider damals aber noch keiner wusste. Ich natürlich auch nicht als Teenager, dass die Endphase ist, sonst wäre mir manches leichter gegangen.
Ja.
Aber das war so, dass es für mich dann schon irgendwann trennscharf wurde und ich gesagt habe, ich will in diesem Staat und mit diesem System so nicht mehr. Ich wollte gerne Lehrer werden für Deutsch und Geschichte. Es war aber klar, dass ich das nicht konnte und habe mich dann damals dazu entschlossen, Theologie zu studieren. Bin Bausoldat noch in der NVA geworden, dann kam die Wende und aus dem Theologiestudium ist dann nichts geworden, weil ich, wie das damals so war, in diesen wunderbaren Wirren, hat mir jemand ein Praktikum, mich überredet quasi, ein Praktikum in einer Tageszeitungsredaktion zu machen im Westen. Und nach einem Tag in dieser Redaktion wusste ich, das ist eigentlich mein Traumberuf, von dem ich bis dahin nichts wusste.
Also ja. Ihre Berufung sozusagen dann da gefunden.
Ja, ja.
Also das heißt, Sie haben einiges an Gewalt aus dem DDR-Regime erlebt und Sie haben ja leider später dann auch nochmal sehr viel Gewalt bei den Pegida-Demonstrationen erlebt.
Also um da jetzt keine Legenden zu spinnen, ich habe in der DDR keine Gewalt erlebt. Ich habe Zurücksetzung erlebt, ich habe Benachteiligung erlebt.
Das meine ich mit Gewalt.
Ja, aber nicht physische Gewalt.
Ich meine das mit Gewalt. Ja, also ich wollte das jetzt nicht explizit physische Gewalt.
Ja, weil
Gewalt.
Es aber Menschen gibt, die das durchaus erlebt haben. Und
ja, okay.
Da kann und will ich mich auch nie mit vergleichen wollen.
Und dann sagen wir Unterdrückung jetzt. Und bei den Pegida-Demonstrationen haben Sie Attacken auf die Redaktion erlebt. Was hilft Ihnen, mit so aggressiven Angriffen umzugehen?
Also auch da hat uns tatsächlich am Ende dieser Haltungssatz geholfen, den wir uns eben schon lange vor Pegida gegeben hatten. Wir haben dann irgendwann bei mir im Büro zusammengesessen und wir waren unvorbereitet auf Pegida, wie glaube ich alle. Und nachdem wir diesen Schockmoment überwunden haben, haben wir überlegt, wie gehen wir jetzt publizistisch damit um. Und dieser Schockmoment, der war schon länger, das waren schon ein paar Wochen. Wir haben dann in meinem Büro gesessen und das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben da an das Dashboard bei mir, an so einem Whiteboard, haben wir unseren Haltungssatz geschrieben. Wir suchen das Beste für Sachsen und die Menschen, die hier zu Hause sind. Und die Frage ist natürlich, was ist das Beste? Und die Antwort konnten wir uns überraschend schnell geben. Das Beste wäre, Pegida verschwindet wieder. Ganz klar. Nur wie? Und was können wir dafür tun? Und wir haben dann eine Strategie entwickelt, die aus drei Ansätzen besteht. Der erste ist einmal ganz klare Kante gegen die Macher. Also die Leute, die das alles organisieren, die dahinter stecken. Weil schnell zu erkennen war, das sind Leute, die von unlauteren Motiven getrieben sind und die charakterlich auch nicht befähigt sind, andere Menschen zu führen, schon gar nicht solche Massen. Wir sind dann, haben uns dann deren Leben mal genauer angeguckt und haben dann damals die kleinkriminelle Vergangenheit des Pegida-Gründers Lutz Bachmann öffentlich gemacht. Also Strafregisterauszug von damals, glaube ich, 12 oder 14 Punkten. Inzwischen sind es schon wieder deutlich mehr. Von Fahren ohne Führerschein, mal nüchtern, mal betrunken, bis hin zu Einbrüchen, Körperverletzung und Drogendealerei. Das ist das eine. Und das hat, glaube ich, in der das Öffentlichmachen dieser bis dahin verborgenen Biografie hat, glaube ich, Wirkung insbesondere in der bürgerlichen Mitte entfaltet, die dort mitgelaufen sind und sich dann aber schon einmal gefragt haben, ist das jemand, hinter dem ich herlaufen möchte?
Ja.
Am Montag. Das Zweite ist, gesagt, einmal differenzierter Umgang mit den Leuten, die da mitlaufen. Da sind Nazis drunter, unbestritten, die kennen wir auch. Aber es sind nicht alles Nazis. Und wir müssen diesen Leuten zuhören. Die mögen manchmal rough sein, das mag manchmal unangenehm sein. Aber der große Wunsch, den die alle haben, ist, hört uns einmal zu. Und nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und eine Geschichte, die gar nicht einfach zu recherchieren war, obwohl sie dann...
Oh, ich muss sie leider nochmal...
Ja, alles gut.
Sagen Sie einmal schnell den dritten Punkt, sonst kriegen wir es nicht mehr rein.
Alles gut, Frau Richter. Der dritte Punkt ist, und der dritte Ansatz ist, dass wir die unterstützen in der Stadt, die dagegenhalten, die unseren Wertekanon teilen, also die für ein freiheitliches und für ein großherziges Dresden stehen, für ein offenes und für ein tolerantes Dresden. Damit wir nicht missverstanden werden, wir sind nicht die Initiatoren und wir sind auch schon gar nicht die Organisatoren von irgendeinem Protest, wir sind keine Anti-Pegida, wir sind eine Redaktion. Aber wir teilen, also wir unterstützen gerne alle die unseren Wertekanon teilen.
Ja, jetzt ist ja gerade Ostdeutschland tatsächlich auch wieder in einer ähnlichen Situation wie damals. Es gibt Befürchtungen einfach, weil die rechten Kräfte einfach da sind. So, was ist Ihr Trost und Ihre Hoffnung?
Also das, was sich bei Pegida bewährt hat, das schreiben wir auch jetzt fort als Redaktion. Einer meiner Lieblingssätze, vielleicht der Lieblingssatz aus der Bibel ist, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mhm.